Diese Melodie verrät es schon. Es ist wieder Montag, es ist wieder Zeit, zurückzublicken auf die vergangenen Tage und vor allen Dingen auf den vergangenen Abend mit Sergej Lochthofen. Denn gestern gab es einen echten Straßenfeger im Fernsehen zu sehen. Nicht die Schwarzwaldklinik, nicht Dallas, nein, das TV-Duell zwischen Angela Merkel, der Kanzlerin, und ihrem SPD-Herausforderer Martin Schulz. Und wenn man jetzt die Zeitung so durchliest, auch die Online-Medien, da wird Angela Merkel zur Siegerin gekürt. Die Frage ist, kann man überhaupt so einfach einen Sieger küren? Und ich stelle die Frage einfach mal gleich an Sie, Herr Lochthofen.
Ja, ich glaube, es wird eine anstrengende Woche für uns alle mit der Nacharbeit dieser ganzen Geschichte. Ich grüße unsere Zuhörer in Erfurt und in Weimar. Ja, ich glaube, im Verhältnis zu den anderen Veranstaltungen dieser Art in den Jahren zuvor, glaube ich schon, dass Angela Merkel mehr gepunktet hat, wenngleich da keine Überraschungen waren. Sie war für meine Verhältnisse sogar aufgeregt, was ich von ihr so nicht erwartet hatte. Also das heißt, sie hat immer noch nicht die Routine bei diesen ganzen Dingen. Ich denke mal an die Herren wie Herrn Schröder, der den legendären Auftritt mit viel Testosteron. Sowas liegt ihr nicht. Insofern habe ich schon die Vermutung, dass ein größerer Teil der politisch Interessierten, letztlich waren es ja nur die, die da saßen, doch sie möglicherweise als Siegerin sieht und eigentlich auch zufrieden ist, dass wir nicht so einen Klamauk haben wie in den Vereinigten Staaten. Denken Sie dran an diese Auftritte von Trump in den Vorwahlen. Also da ist Deutschland Gott sei Dank noch ein bisschen weit davon entfernt.
Hat sie vielleicht einen gewissen Kanzlerbonus einfach gehabt, dass die Leute von vornherein dann sagen, okay, sie ist die Kanzlerin und man nimmt sie dann anders wahr? Das wäre die erste Teilfrage. Und die zweite, hat das nicht von vornherein Martin Schulz auch schwer gehabt? Weil man hatte auch das Gefühl, in vielen Punkten sind sich die beiden ja doch einig.
Ja, man hat schon etwas Koalitionsverhandlungen der Großen Koalition vorweggenommen gesehen. Dort, ja, sicher kommt vieles Angela Merkel im Augenblick entgegen. Sie hatte ursprünglich eine sehr schlechte Startvoraussetzung. Die Flüchtlingskrise von 2015 ist ja nicht bewältigt. Es gibt ja nach wie vor noch drängende Probleme. Die kleben natürlich viel stärker an ihr als an Martin Schulz, aber gleichzeitig respektieren ja die Menschen auch, dass aus diesem tiefen Tal sie wieder rausgekommen ist, dass sie verlässlich ist, dass sie auch in einer Welt, in der es wirklich im Augenblick drunter und drüber geht und lauter merkwürdige Gestalten in Amerika, in der Türkei, in Russland, ja darüber hinaus am Werk sind, da glaubt man sich doch als politisch interessierter Zuschauer und letztlich Wähler bei ihr möglicherweise sicherer aufgehoben als bei Martin Schulz, der ja erstmal beweisen müsste, dass er tatsächlich die Ruhe und die Überlegenheit hat in dieser Situation.
Sie haben gesagt, auch wenn das Flüchtlingsthema noch nicht bewältigt ist und sie uns die nächsten Jahre beschäftigen wird, hat es mich persönlich trotzdem ein bisschen überrascht, dass allein eine Stunde des TV-Duells für das Thema Migration, Zuwanderung verwendet werden. Das ist jetzt nicht die Schuld in Anführungszeichen von Angela Merkel und Martin Schulz, sondern sozusagen von der Redaktion, wenn man dann von Schuld überhaupt sprechen kann. Wie haben Sie das wahrgenommen? Weil andere Themen wie Altersarmut und selbst soziale Gerechtigkeit sind dann ja hinten eher abgefallen.
Ja, Bildung, viele andere Themen sind ja gar nicht vorgekommen. Das ist traurig. Die Leute haben ja einige Zeit gehabt und haben sich ja auch ordentlich vorbereitet. Sind ja auch gute Journalisten im Schnitt. Gibt's ja gar nichts zu sagen. Also dort zu stehen ist was anderes, als einfach nur vor dem Fernseher zu sitzen und sich das anzuschauen. Aber ich glaube schon, dass das Thema nach wie vor ein zentrales ist. Schauen Sie mal nach Thüringen, die ganzen Umfragen, die hier darauf hinweisen, welche Themen die Leute bewegen. Da kommt plötzlich raus, wir sind ja die Region in Deutschland mit den wenigsten Ausländern überhaupt. Ja, auf dem Lande fast gar keine. Trotzdem sind die Leute nach wie vor verschreckt und beschäftigt mit solchen Sachen. Und das Thema beispielsweise Altersarmut, was ja gerade hier im Osten und speziell auch in Thüringen angesichts der Löhne in den letzten 25 Jahren ja ganz zentral sein müsste. Also wie wird das dann in den nächsten 10, 15, 20 Jahren? Die Leute schieben sich vor sich her die ganze Sache und kümmern sich gar nicht richtig drum. Das heißt, da gibt es eine verzerrte Wahrnehmung und das ist da einfach wiedergespiegelt worden gestern Abend.
Gab es für Sie denn irgendwas in den 97 Minuten, wo Sie auch gesagt haben, ach, das ist jetzt mal eine überraschende Aussage. Es gab ja danach so manche, die gesagt haben, ach, dass man die Beitrittsverhandlungen mit der Türkei abbrechen möchte. Das ist ja fast mal was Gewagtes, was da gesagt wird. Aber wie ging Ihnen das?
Sicher, das ist der einzige Punkt gewesen, wo es ein bisschen, sagen wir, ungewöhnlich zuging. Da gibt es auch einen klaren Unterschied. Jemand, der das Amt hat, muss viel vorsichtiger auch in so einer Sendung sein, denn Erdogan ist unberechenbar. Daraus können sofort wieder Dinge erwachsen, Nachteile für Deutschland. Gleichzeitig wissen wir, dass wir da nicht mehr weiterkommen. Im Prinzip haben wir das ja schon wiederholt in unserer Sendung erörtert. Wir haben zwar nicht die Möglichkeiten wie Herr Putin, aber Herr Putin hat Erdogan auf die Knie gezwungen. Der musste dann nach Moskau, nach Petersburg auf den Knien hochrutschen, weil er ihn wirtschaftlich an die Wand gepresst hat. Da ging es um Milliardenverluste für die türkische Wirtschaft. Das ist das Einzige, was er verstehen würde. Im Augenblick hatten die Türken eine schlechte Wirtschaftssituation, wie die noch verschärft wird durch die Dummheiten, die in der Politik gemacht werden und durch mögliche Reaktionen in Europa und in Deutschland. Das könnte er verstehen. Alles andere wird er nicht akzeptieren. Die Leute haben eine andere Mentalität an dieser Stelle. Die verstehen vernünftige Angebote, vernünftiges Gespräch als Schwäche. Das heißt, der andere ist nicht in der Lage, einen zu zwingen, etwas zu machen. Also muss ich es doch tun. Das ist die Situation, die wir leider hier in Europa beobachten müssen, immer öfter in der Welt bis nach Amerika.
Noch eine Frage zum TV-Duell allgemein in dieser Form. Ist das überhaupt noch zeitgemäß? Es wurde ja viel im Vorfeld berichtet. Wir haben 4 Moderatoren, wir haben 97 Minuten, wir haben 4 Sender, die es live übertragen. Und das alles ist so spontan wie ein Busfahrplan. Also muss man nicht das Format mal generell wieder überdenken?
Ja, wir können ja ins Dschungelcamp mal ziehen mit Ihnen. Das ist etwas, was sicherlich auch einige sich wünschen würden. Aber ich glaube trotzdem, das Ganze passt mehr zu Deutschland als jede andere Form, die ich so kenne. Es muss auch nicht mutwillig mit Dreck geschmissen werden, wenn der Dreck ja gar nicht in dieser Größenordnung da ist. Das heißt, tatsächlich die Parteien, die im Großen und Ganzen auch ins Kanzleramt drängen können und vielleicht Koalitionspartner sind, sind in Deutschland viel moderater, viel überlegter, als es in vielen anderen Ländern ist. Das ist ein großer Vorzug dieses Landes, auch wenn es nicht so aufregend ist. Ich bin froh, dass es hier nicht aufregend zugeht.
Schlussfrage zum TV-Duell. Ist jetzt die Wahl gelaufen? Merkel hat offenkundig für viele gewonnen. Und Schulz, kann der überhaupt noch was reißen?
Naja, ich sag jetzt mal, es gibt internationale Krisen. Schauen Sie nach Nordkorea, schauen Sie in die Vereinigten Staaten, was da läuft. Es kann immer noch in den letzten 3 Wochen etwas passieren, was natürlich auch den scheinbaren Sieger, in dem Fall ist es eine Siegerin, in Bedrängnis bringt. Und dann müssen wir immer noch sehen, wie sind die Konstellationen im Einzelnen nachher? Welche mathematischen Möglichkeiten ergeben sich aus der ganzen Situation heraus? Kann die Kanzlerin mit den Liberalen allein regieren? Das würde ihr nicht gefallen. Ich glaube, gestern Abend wurde wieder deutlich, sie würde gerne eine große Koalition fortsetzen. Und ich vermute mal, das wäre auch die Konstellation, die in Deutschland am besten ankommt. Das heißt, die Kanzlerin allein dem Wirtschaftsflügel ihrer Partei und dem konservativen Flügel zu überlassen, wäre fahrlässig für dieses Land. Dann geschehen auch Dinge, die wir so nicht haben wollen.
Schauen wir doch mal nach Nordkorea. Sie haben es gerade angesprochen. Nordkorea zündelt weiter mit Atomwaffentests und US-Präsident Trump versprach jetzt seinem Verbündeten Japan, ich zitiere, die volle Bandbreite der diplomatischen, konventionellen und nuklearen Möglichkeiten. Muss man da nicht aufhorchen und jetzt ernsthaft Angst bekommen oder sollte man die ganze Zeit schon Angst haben?
Nein, ich bin jetzt nach wie vor jemand, der lange sich mit Politik beschäftigt und davon ausgeht, dass das Ganze auch letztlich sich wieder beruhigt. Die Frage ist nicht so sehr Nordkorea und USA. Hier geht es ja mehr oder weniger auch gleichzeitig und das ist ein Konflikt, der weit mehr in die Zukunft reicht, zwischen Amerika und China. Die Chinesen gebrauchen sehr gewitzt und sehr, sehr clever den Nordkoreaner, um die Amerikaner zu reizen und zu schauen, wie weit gehen sie. Die Chinesen etablieren sich als die Weltmacht neben den Amerikanern, nicht die Russen. Die Russen sind nur militärisch dazu zu zählen, wirtschaftlich sind sie schwach. Das heißt, sie versuchen jetzt auszuloten, wie weit schon ihre sozusagen Möglichkeiten reichen. Und insofern ist dieser scheinbar unkalkulierbarer Mann in Pyongyang ihr Werkzeug für solche Sachen. Aber es ist eine sehr gefährliche Situation. Wir werden nicht umhinkommen, Nordkorea als Atommacht zu akzeptieren, wie es bei Indien, Pakistan oder Israel schon der Fall gewesen ist. Das macht die Welt nicht sicherer. Ich wäre dagegen. Aber man hat viel Zeit verstreichen lassen und hat keinen Zugang zu diesem Thema gefunden. Und jetzt haben wir die Konsequenzen daraus zu ziehen. Der Diktator in Nordkorea weiß natürlich, dass ihm das Gleiche blüht wie Gaddafi, wenn er nicht diese Waffen hat. Und in dieser Welt strebt er natürlich danach. Und ich glaube, es geht hier um weit mehr als nur um den Konflikt mit diesem etwas zurückgebliebenen Land, sondern es geht um Amerika und China, und da steht uns noch einiges ins Haus.
Und wir müssen, wie Sie sagen, die Atomwaffenmacht Nordkorea quasi mittelfristig als solche akzeptieren lernen.
Ja, das wird sogar viel schneller passieren. Letztlich zweifelt ja niemand, dass das, was da gerumst hat am Wochenende, dass das tatsächlich eine Wasserstoffbombe war. Die können die möglicherweise technisch nicht irgendwo hinschaffen im Augenblick, aber das wird sich entwickeln. Wenn die letzten Leute verhungern in Nordkorea, da lässt er sich nicht aufhalten, denn das ganze Regime hängt an dieser Waffe. Haben sie diese nicht, müssen sie damit rechnen, dass sie auch gestürzt werden. Was aber im Übrigen auch weder die Südkoreaner noch die Chinesen wollen, weil natürlich die Flüchtlingsströme verheerende Wirkung in der Region hätten, was die Amerikaner aber so nicht interessiert. Das interessiert sie auch nicht, was die Syrer zu Millionen in die Welt ausschwärmen. Das heißt also, da gibt es durchaus unterschiedliche Interessen, und es könnte unter Trump schwer sein, aber unter dem nächsten amerikanischen Präsidenten wird man vielleicht zu etwas pragmatischeren Lösungen neigen.
Also ein bisschen Geduld ist ja auch gefragt. Also wir warten auf den nächsten Präsidenten, höre ich daraus.
Ja, ich bin ja mir nicht mal sicher, ob nicht eine zweite Wahlperiode für Trump ansteht. Denn das, was wir uns so mit Vernunft hier erklären, betrifft ja die Wähler im Mittelwesten in Amerika nicht. Das heißt, es gibt ja viele nach wie vor, obwohl die Umfragewerte von Trump sehr schlecht sind, gibt nach wie vor viele, die ihn vergöttern für das, was er da macht, diesen Unsinn. Und die gehen dann auch zur Wahlurne. Das ist das Dumme daran.
Blicken wir mal nach Thüringen. Da gab es letzte Woche auch einen kleineren Paukenschlag, der sogar bundesweit Beachtung fand, denn Thüringens SPD-Innenminister Holger Poppenheger musste wegen der gescheiterten Gebietsreform gehen. Zu Recht, oder hat es hier einfach nur einen Sündenbock kurzfristig gebraucht?
Naja, es ist eine Mischung. Also ich glaube, man hat wirklich in den ganzen Sommer hindurch einen keine gute Hand gehabt, die Dinge zu managen. Speziell die SPD befand sich dann in einem ziemlich kläglichen Zustand, sodass man irgendeine Konsequenz an dieser Stelle ziehen musste. Man hat ja schon das ganze Thema doch vertagt und in die nächste Legislaturperiode geschoben, was angesichts der Probleme, die man mit den eigenen Leuten hatte. Man muss ja immer davon ausgehen, im Landtag hat man eine Stimme Mehrheit und bei den eigenen Landräten kaum Anhänger dieser ganzen Geschichte. Da kam diese Nummer mit Zanker aus Mühlhausen, die war ja auch eine schräge, dann praktisch irgendwo auch der Punkt, hat man noch eine Hängepartie mit Blick auf die Wahlen. Denn für die SPD hier geht es ja nicht nur darum, wer in Berlin regiert, sondern das Abschneiden bei diesen Bundestagswahlen ist ja auch wieder ein Richtwert dafür, was ihre eigenen Chancen hier anbelangt. Und insofern hat man dann diese Reißleine gezogen, offensichtlich im Unfrieden, was ja schon wieder dazu führt, dass möglicherweise im Landtag die Konstellation doch eine etwas andere ist. Dass die Opposition das nutzt, das ist ihr ureigenstes Geschäft, aber nichts zu bieten hat, das ist das Dilemma. Reine Blockadehaltung der Union führt auch nicht weiter, denn wir sehen ja in Sachsen und Sachsen-Anhalt, selbst in Sachsen-Anhalt hat man diese Reform schon durchgezogen. Das heißt also, wir sind hier in einer vertrackten Situation in Thüringen, das ist nicht gut fürs Land.
Aber ganz ehrlich, aus SPD-Sicht, die Imagewerte, die Umfragewerte der Thüringer SPD, die sind ja wirklich schon seit Jahrzehnten, kann man sagen, fast schlecht, wenn man auch an die Wahlergebnisse denkt. Glauben Sie ernsthaft, dass man mit diesem Rücktritt da jetzt was ändern wird?
Naja, zumindest diesen ganz schlechten Beigeschmack kann man erstmal einen Augenblick vielleicht übertünchen. Das wissen wir nicht. Also das Bild war jetzt mit Tünchen etwas nicht ganz gut. Aber wir sind ja immer noch nicht so wie in Sachsen gewesen. Die sind ja zum Teil dort einstellig. Das heißt also, es gibt immer noch Spielraum nach unten. Das ist tragisch für die SPD. Sie wird ja gebraucht immer wieder in der Politik und wird aber nicht belohnt dafür, was sie tut. Insofern, sage ich mal, ist natürlich die Angst und die Verunsicherung sehr hoch. Und da sind natürlich personale Entscheidungen immer eine Möglichkeit, erstmal sich Luft zu verschaffen. Ob das gelingt, mit Blick auch auf die Landtagswahl, die ja sehr wichtig ist, das muss man sehen, da ist ja noch ein langer Lauf, aber man hat zumindest diese Hängepartie etwas im Augenblick doch, glaube ich, etwas weggeschafft.
Ich habe noch gedacht, man kann das auch ein bisschen als Lehrstück über politische Freundschaften sehen, denn es war ja Andreas Bausewein in seiner Funktion als SPD-Landesvorsitzender, der Holger Poppenheger den Rücktritt nahegelegt hat, und die beiden galten lange Zeit als politische Freunde, die im Grunde im Gleichschritt die Ämter erobert haben. Haben Sie das auch so wahrgenommen, so nach dem Motto, um seine Haut zu retten, also aus Sicht von Bausewein, da opfert man auch schon mal den politischen Freund?
Ach, das glaube ich nicht einmal. Da gibt es immer ein Zaudern, da gibt es immer ein Hin und Her. Manchmal macht man Fehler, das ist auf der großen wie auf der kleinen Bühne so. Schauen Sie mal, Sigmar Gabriel als Außenminister hat viel mehr Auftritte und steht viel mehr im Mittelpunkt als der Spitzenkandidat der SPD, Scholz. Man hat halt den Fehler schon gemacht, ihn nicht zum Außenminister zu machen mit der Vorstellung, da kann er besser angreifen, da sitzt er nicht im Kabinett. Natürlich als SPD-Vorsitzender ist er trotzdem immer mit dabei. Das heißt also, diese Entscheidungen der Partei werden tatsächlich oftmals auch unter den Werten, was hat jemand für Verdienste, Sympathien gemacht, und am Ende leider, sage ich mal, nicht pragmatisch genug, wenn es um Macht geht, politische Macht geht, politischen Einfluss, muss man da viel kühler kalkulieren. Das ist ein Dilemma, in dem sich auch die Landespolitik beschäftigt. Das heißt, man zögert sehr lange so etwas hinaus, viel zu lange oftmals, um den Schnitt zu machen, weil es der Sache dienen könnte. Jetzt im Augenblick war es wie eine Notoperation.
Blicken wir zum Schluss nochmal auf ein sportliches Ereignis. Die deutsche Fußballnationalelf hat beim Länderspiel Tschechien zwar 2-1 besiegt, aber gleichzeitig einen Teil ihres Rufs verloren. Dafür kann sie nicht direkt was, aber ihre Anhänger, denn die deutschen Fans, die mitgereist sind, haben unter anderem Sieg Heil gerufen. DFB-Präsident Reinhard Grindel hat das inzwischen verurteilt, dieses Verhalten, aber ich habe so gedacht, naja, muss es eigentlich nicht noch einen Schritt weitergehen mit vielleicht Stadionverboten und was tut man mit dieser schmutzigen Kehrseite des Fußballgeschäfts?
Naja, ich vermute mal, wenn das den Russen passiert wäre in Tschechien, dann hätte man den Ausschluss der Russen gefordert von der nächsten WM, die in ihrem Land stattfindet. Ja. Vielleicht sollte man es mit Deutschland mal probieren, sagen. Also wenn ihr keine vernünftigen Leute mitnehmen könnt, dann werdet ihr mal von der WM ausgeschlossen, wenn das so weitergeht. Das ist jetzt ein bisschen zugespitzt, aber ich will deutlich machen, dass man aufpassen muss, dass man nicht mit 2, 3 und 4 verschiedenen Maßstäben an die Dinge herangeht. In Deutschland, glaube ich, läuft die ganze Diskussion voll quer. Wir hatten ja in Erfurt ja auch ein Treffen der Ultras, also der fanatischen, merkwürdigen Fans. Die werden hier hofiert zum Teil für Dinge, die, wo ich sagen würde, geht ja gar nicht. Also Gewalt im Stadion, Gewalt außerhalb des Stadions zusammen mit Fußballspielen wird plötzlich zu einem Thema der Fankultur. Das ist natürlich Unsinn. Wer sich auf dieses Eis begibt, der wird natürlich auch die anderen Dinge mitbekommen. Wir haben hier eine Entwicklung im radikalen Teil der Fans, dass da auch Hooligans sind, dass da auch Nazis sind. Das mischt sich ja vor allem bei den Drittklassigen, mit denen wir es ja hier in Thüringen zu tun haben, sehr stark. Also es ist ja fast lächerlich, dass bei irgendwelchen Spielen in Rostock oder in Cottbus oder irgendwo so viel, sage ich mal, ja, tatsächlich Gewalt im Spiel ist und niemand wird der Sache Herr und behauptet, das sind Fans. Das ist alles Unsinn. Man hat sich da tatsächlich auch aus kommerziellen Gründen höchstwahrscheinlich, weil dieser Teil der Anhängerschaft immer kommt, weil sie natürlich Spaß haben wollen, nicht nur beim Fußball, sondern auch bei den Gewaltexzessen. Da muss man sich viel stärker distanzieren und man beschreitet jetzt genau den gegenteiligen Weg. Man versucht sozusagen einen Teil des Stadions zu öffnen für rechtsfreie Räume. Das wird nicht gelingen. Das heißt, die Konsequenz hat man jetzt bekommen auf internationaler Ebene. Und es wird noch schlimmer kommen, wenn wir so weitermachen.
Herr Lochthofen, ich bedanke mich für das Gespräch, wünsche Ihnen jetzt eine schöne Woche und nächste Woche wird hier im Espresso-Plausch wie gewohnt dann auch Carsten Rose die Fragen stellen.
Aber Sie haben das wunderbar gemacht und ich freue mich natürlich auf Herrn Rose nächste Woche.